Eine Dorothy Sölle und sagt, ein mystischer Mensch ist grenzenlos glücklich und immer in Schwierigkeiten. Und das wiederhole ich mir jeden Tag, weil sobald ich die Schwierigkeiten spüre, denke ich, jetzt habe ich was falsch gemacht.
Genau.
Heute bin ich nicht genug mystisch, oder?
Er war römisch-katholischer Priester und hat sich durch ein Burnout zum Mystiker quasi gehäutet. Und sich dann auch geoutet. Heute sagt Pierre Stutz, ich bin katholisch verheirateter schwuler Priester. Wir treffen uns, um über Mystik als Lebensstil zu sprechen. Genau das ist auch der Untertitel seines Buches «Geborgen und frei», das in diesen Tagen neu aufgelegt und überarbeitet erscheint. Wenn Mystik dein ganzes Leben ist, dann ist jeder Tag Karfreitag und Ostern. Jeder Tag ist Sterben und Leben. Dann bist du mit den Worten Dorothee Sölles grenzenlos glücklich und immer in Schwierigkeiten. Das ist Holy Embodied, dein Podcast für verkörperte Spiritualität, für gelebte Mystik, für alltägliches Wachsein. Ich bin Lila Sutter, Theologin, Journalistin und begleite heute hauptsächlich Menschen auf ihrem spirituellen Weg zu Authentizität, Freiheit und Erfüllung.
Danke vielmals, dass du heute hier bist, Pierre Stutz, und mit mir über Mystik oder vielleicht einfach das Leben sprichst.
Ja, gehört für mich zusammen. Oder? Ich kann das nicht mehr trennen.
Hast du eine Definition von Mystik, die für dich stimmig ist oder der du so folgen kannst?
Ja, also für mich ist eigentlich so die stärkste Verdichtung, diesem großen Strom. Mystik würde ich jetzt sagen, wir kennen alle Momente, in denen wir voll da sind und ganz weg. Und das habe ich im Film Billy Elliot, diesen Tanzfilm, wo so ein kleiner Junge tanzt und dann wird er gefragt, was spürst du beim Tanzen? Und dann sagt er, das ist wie wenn ich verschwinde, es ist wie wenn Elektrizität durch mich gehen würde. Und ich bin voll da und ganz weg. Und diese höchste Präsenz und diese, also wirklich im Leben stehen, in der absoluten Freude, aber auch im Schmerz und ganz persönlich und im politischen Engagement immer wieder zu vertrauen, begebe mich da hinein und dann ist etwas, was mich übersteigt, was größer ist. Ich habe hunderte von Büchern zur Mystik gelesen und es gibt keine einzige klare Definition. Das finde ich eben, das ist schon mal ein Ausdruck von Mystik. Weil es geht immer um Erfahrung.
Mhm, ja, genau.
Und Lebenserfahrungen sind vielfältig. Ja. Und jede und jeder, die über etwas über Mystik schreibt, versucht das wieder anders anzunähern. Und ich habe es ja immer auch eben in Verbindung mit Filmszenen versucht, da eine Brücke zu schlagen, weil ich einfach bedauere, dass viele Menschen denken, nee, Mystik, das ist, ich bin noch nicht so weit, oder ich bin nicht so klug, ich bin nicht so fromm. Und, und für mich, das können wir alles vergessen, weil wer wirklich im Leben steht, finde ich, kennt Momente, in denen er einfach merkt, boah, es ist etwas Größeres.
Aber dann wirklich in diesem Größeren oder in dieser Präsenz zu leben, das ist ja dann doch auch da musst du dich ein bisschen reinwerfen. Also im Sinn von, du sagst, eben, wir kennen alle diese Momente, ja, aber dann so wie aus diesen Momenten oder aus dem Gefühl von diesen Momenten zu leben, also ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir so, hat sich das einfach so eingestellt und du bist eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, ah cool, ja, ich lebe jetzt in diesem ganz präsent und irgendwie ganz weg Gefühl.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja aus einem riesen Leidensdruck. Also die mystischen Frauen und Männer, die sind ja mehr bis heute nachhaltige Lebensbegleiterin, weil sie ihr jetzt aufzeigen, eben kämpferisch gelassen zu sein. Mm. Und es ist eben das, was wir trennen, dass das verbunden wird. Und das hat aber immer was mit Übung. Ja. Ich nenne jetzt dieses Wort, weil ich kann kein Instrument lernen, wenn ich da nicht dran bin. Ich kann keine Sprache. Und diese Achtsamkeit, eben, sage das immer wieder, das tönt so bubi leicht, lebe im Moment. solange man das sagt, ist es leicht. Aber in dieser Welt leben, wo ich also jede Minute durchgewirbelt werde mit so einer Fülle von Möglichkeiten und mit so vielen Schreckensnachrichten, das ist für mich immer wieder ein Präsent. Und ohne meine Atemübungen, ohne mein Leibsein, ist das unmöglich. Und das ist ja das, was wir eben auch in der christlichen Tradition kennen. Ich werde immer interreligiöser, das war für mich immer schon klar, das Verbindende mit allen Religionen. Aber mein Anliegen war und ist, aufzuzeigen, auch in der ganzen christlichen Tradition, das sind einfach meine Wurzeln, die jüdisch-christliche Religion, da gab es immer eine Spur, eben wo Körper, Geist und Seele als Einheit erwähnt wurde. Und da haben wir ja ganz viele Spaltungs-Horrorgeschichten auch im Christentum. Und für mich war das eben etwas unglaublich Befreiendes zu merken, dass ich eben in meinen Wurzeln diese Verbindung auch entdecken kann. Mhm. Ich freue mich über Thich Nhat Hanh. Bei ihm habe ich das achtsame Gehen gelernt. Aber ich merke, es ist halt dann nochmal was anderes, wenn ich halt das eben bei einer Hildegard von Bingen, bei einer Juliane von Neuwitsch oder dann eben bis ins 20. Jahrhundert eine Dorothee Sölle, ein Doug Hammarskjöld, also der ja dieser zweite UNO-Generalsekretär, das sind alles meine Verbündete geworden, weil die eben sehr im Leben standen, auch sehr politisch sich engagiert haben und gemerkt haben, aber wenn ich den Weg zu meiner Kraftquelle nicht immer wieder finde, dann gehe ich drauf. Und ja, das ist ja auch, ich war ja hier in Zürich Bundesjugendseelsorger mit so dem Lebensgefühl, immer noch mal kurz die Welt retten. Und der Hammer, aber das genügt nicht.
Ja.
Und ich bin zusammengebrochen, zweijähriges Burnout. Und dann bin ich über diese Texte gestolpert, im eigenen Haus sich zurechtfinden, Teresa von Avila. Und dann war genau das meine Frage, aber wie soll das gehen? Weil ich war so verzweifelt und ich habe gemerkt, ich kann hingehen, wo ich will. Ich nehme mich überall mit.
Genau.
Und ich nehme meine Konditionierung mit und mein Gefühl, nicht zu genügen. Ja, genau. Das nehme ich alles mit. Ja. Und ich kann jetzt einfach nicht den Schalter umdrehen. Aber ich habe dann in diesen alten Texten, die ja zum Teil auch sehr sperrig sind und die muss man auch kritisch lesen, da habe ich dann wirklich echte Lebenshilfe erfahren. Das ist jetzt 35 Jahre her und das ist bis heute, vergeht kein Tag, wo ich da mich nicht wieder auch durch so kurze Erinnerungsworte, ich bin halt ein Sprachliebhaber, und das wieder zu hören, sag ja zum Jetzt, ich muss das immer wieder hören.
Mhm. Aber du hast es gesagt, es war ein Leidensdruck, der dich quasi da in die Mystik gestoßen, geworfen hat. Und höre ich das richtig, dass du über Bücher, über Texte tatsächlich dann zu dieser Übung oder zu diesem, zur Verkörperung auch davon gefunden hast?
Ja, es ist so beides. Das eine ist, ich sage immer, ohne meine Atemtherapeutin wäre ich heute auch nicht hier, weil das war ja das Erschrecken, 38 Jahre alt, hoch erfolgreich und dann Zusammenbruch, also Burnout, Nervenzusammenbruch, weil ich 18 Stunden pro Tag gearbeitet habe und diese Balance von Ein- und Ausatmen, von mich engagieren und mich wieder auch für mich sorgen, das habe ich einfach nicht gelernt.
Und du warst das, Priester, oder? Stimmt das?
Ja, ich war Priester im Bistum Basel und war eben, ich bin so halt ein 68er Jugendlicher, das möchte ich nicht missen. Und es war halt immer dieses Tun und eben immer noch mal kurz die Welt retten und kurz die katholische Kirche verändern. Und da habe ich, das ist ein großer Reichtum mit Hunderten von Verbündeten, aber es war einfach totale Einseitigkeit. Und meine Seele, ich bin meiner Seele einfach unendlich dankbar, dass sie sich auch nie durch den Erfolg blenden ließ, sondern sie hat immer psychosomatisch geschrien, oder? Mhm. Und dann habe ich immer erbrochen, weil ich zu viel Input hatte. Mhm. Und ich konnte das, und sehr oft nur schöne Inputs. Aber der tiefere Grund war natürlich schon, dass ich als Jugendlicher gemerkt habe, ich bin schwul und das darf nicht sein.
Ja.
Katholisch und schwul, das ist unmöglich. Und ich habe diese innere sexuelle Kraft, die für mich eine göttliche Kraft ist, die habe ich bekämpft. Das war der tiefere Grund, aber das war mir sehr oft nicht bewusst, weil es war einfach auch, weil ich finde, das gehört zum Leben, dass wir uns für eine Welt einsetzen, die anders werden kann. Mhm. Zärtlicher, gerechter, friedvoller. Also, und darum sind mystische Lebensentwürfe, wir können die nicht kopieren, aber wir können uns inspirieren lassen, weil alle diese 63 Kurzporträts, die in diesem Buch ich entfalte, das sind alles Menschen, die jede und jeder auf ihre Art, aber die haben sich wirklich engagiert, die haben gekämpft und zum Teil war das lebensgefährlich, vor allem für die Frauen, weil sie auf einmal gesagt haben, ich spüre auch Gott in mir und ich habe innere Bilder. Und das in einer Zeit, wo die Herren der Theologie noch jahrzehntelang diskutiert haben, ob Frauen eine Seele hätte. Und das ist noch nicht ausgestanden. Also das ist, wenn ich denke, was da für Schreckensmeldungen kommen, dass Frauen nach wie vor Sklavinnen sind, oder? Das in Afghanistan, ich habe das am Sonntag gelesen, dass die Männer dürfen so weit gehen, um die Knochen ihrer Frau zu brechen und sie werden, das ist nicht straffällig, oder? Jetzt können wir sagen, ja, das ist in Afghanistan, aber die ganze häusliche Gewalt bei uns, das sind so zentrale Themen und die finde ich in diesen alten Biografien eben nicht als ein Muster, das man kopieren kann, aber ich werde da einfach ermutigt, aufzustehen für das Leben und zugleich gut für mich zu sorgen.
Genau. Anlass von unserem Treffen ist ja die Neuauflage von deinem Buch Geborgen und frei, eigentlich. Und wenn du sagst, für Mystikerinnen und Mystiker geht es immer darum, ein zärtlicheres, friedvolleres Leben zu finden, leben,
ja,
dann hat das ja auch immer etwas eben genau mit dem Umgang mit mir selbst zu tun, oder? Wenn ich hinstehe und Frieden schreie, aber in mir drin ist einfach immer Krieg, mega schwierig. Und das kann, eben du hast das Beispiel von Afghanistan erwähnt, mit der offensichtlichen Gewalt dort gegen Frauen, aber eben Gewalt kann auch Mikrogewalt sein und das, von dem haben wir so viel, immer noch. Und für mich ist da wirklich entscheidend, immer wieder so zu merken, okay, es ist mega viel da, was so nicht irgendwie, ich würde sagen, so nicht stimmt oder ich glaube nicht so gedacht ist. Und dann aber so das Zurückfinden, so okay, gut, ich bin jetzt hier auf diesem Stuhl. Und wie ist es jetzt da? Und wieso das als Ausgangspunkt nehme und nicht mich im Außen verliere? Oder weil es ist ja total einfach, eben dann bei all diesen Schrecklichkeiten im Außen, in der Welt zu sein und mich, wie du sagst, irgendwie zu vergessen.
Eben, und das ist das, was ich so Mystik als Lebensstil nenne, so als Untertitel, weil es geht wirklich um eine Gestaltung des Lebens, die damit zu tun haben, bin ich mit beiden Füßen auf dem Boden, mit dem Atem und eben merken, dadurch kann ich auch die Friedenskraft auf der Welt verstärken, wenn ich wieder in meinen inneren Frieden komme und es ist für mich so wie ein Dreiklang und wenn ich mich verbinde mit den unendlich vielen Menschen, die jetzt, das rede ich mir, ich rede mir da die Welt nicht schön, jetzt gibt es Millionen von Kindern, Jugendlichen und bis Open-End-Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Das ist eine Realität. Das wird heute Abend in der 10 vor 10 wird das leider nicht gesagt. Es geschieht so viel Gutes auf dieser Welt. Und für mich ist eben, Meditation ist, ich finde zu mir, ich versuche Ja zu sagen zu dem, was jetzt ist, ohne es zu bewerten. Es tönt alles so leicht, aber das ist für mich, mit meiner Sozialisation ist das immer wieder eine Übung und es geht darum, mich zu verbinden. Und dann kommt der dritte Klang eben, und darin ereignet sich das Göttliche? Oder wenn ich jetzt als Christ das sage, in diesem gut mit mir sein, mich verbinden, gebiert sich Gott auch in mir. Gott ist nicht einmal vor 2000 Jahren in Bethlehem auf die Welt gekommen, sondern immer wieder geschieht das, oder? Mhm. Und das ist auch das, was ich jetzt eben interreligiös, ist das immer noch von höchster Aktualität, dass das eben nicht männlich, patriarchalisch, statische Gottesbilder sind, sondern wirklich für mich eher weiblich, wenn ich jetzt so in diesen beiden Polen, aber wir müssen ja auch lernen, non-binär zu denken. Also ich bin ein sehr offener, neugieriger Mensch. Aber diese Bilder, die ich da auf über 400 Seiten alle zusammengesammelt habe, da geht's immer um Werden, oder? Mhm. Weil das für mich eben, das ist einfach stimmig auch. Ich bin jetzt 73 Jahre alt, aber das Wesentliche im Leben, das ist nicht zu haben. Liebe ist nicht zu haben. Eben Frieden, Glück, sondern, und dann komme ich in dieses Paradox, ich darf etwas dafür tun, aber es ist letztlich Geschenk, oder? Also in der alten Sprache, es ist Gnade, oder? Ich kann es nicht machen. Mhm. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich etwas tue. Weil wenn ich nicht in diese Präsenz komme, dann werde ich gelebt. Dann wird mit mir gemacht. Und im Moment ist ja die Ohnmacht, die uns alle umzingeln will, die ist ja so riesig wie schon lange nicht mehr.
Würdest du denn so weit gehen und sagen, dieses Gelebtwerden, das ist eigentlich, wenn wir mit der alten Sprache spielen, das ist Sünde?
Ja, oder es ist Entfremdung, oder Sünde ist ja auch das Wort, ich habe das jahrelang nicht mehr verwendet, weil ich diese schreckliche Moralin-Religion, eben, wo es nie genügt und wo du immer nur klein gemacht wirst, oder? Damit will ich nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist ja auch wirklich, ich kann das aufzeigen als einer von vielen, es gibt ja auch Germanistinnen und Germanisten, die Mystik studieren, weil da geht's immer um Sprache, die haben Sprachgeschichte geschrieben. Und es geht immer darum, eben bei sich selbst anzufangen. Oder? Und heute ist die Tendenz so, wenn am Sonntagsevangelium gelesen werden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann wird über die Nächstenliebe gepredigt.
Genau.
Und ich bin der Erste mit meiner ganzen Empathie und mit meinem Mitgefühl, ich möchte mich für den Nächsten einsetzen, aber aufgrund von meiner eigenen Lebenserfahrung, weil ich mich nicht auch für mich einsetzen konnte. Ich bin für Frieden auf die Straße gegangen, hier in Zürich. Ich war am Platzspitz und habe Suppe ausgeschenkt. Aber ich war unfähig, mich selbst in die Arme zu nehmen. Und das war für mich eben mit Tränen, habe ich dann diese im zweijährigen Burnout diese Texte nur aufgesogen und immer wieder gelesen. Und das ist bis heute so, weil ich kann nur etwas weitergeben, wenn ich an meiner Kraftquelle dran ist. Und meine Kraftquelle ist nicht, die gehört nicht mir, diese Kraftquelle, sondern das ist die göttliche Kraftquelle. Und das sind eben all diese inneren Bilder, der innere Brunnen, die innere Quelle, der innere Diamant. Also da, und das ist eben das, was mich auch fasziniert, interreligiös. Dann gehen mal die Herzenstüren auf und nicht dieses, ich bin besser und du bist noch nicht so weit und alle diese
Muster. Ist auch ein bisschen langweilig, dieses nicht. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann höre ich auch, dass diese göttliche Kraftquelle oder die Quelle in uns allen da ist, sehr demokratisch, kommt mir Dorothee Sölle in den Sinn, die Demokratie der Mystik. Und das ist etwas, was ich persönlich immer wieder so wunderbar finde, wie eben Mystik ist, allen zugänglich. Also du musst nicht fromm sein, wie du gesagt hast, du musst nicht irgendwas studiert haben, du musst nicht, keine Ahnung, das ist einfach so, eben mitten im Alltag jetzt da, wie ist es mit dem zu sein, was ist und nicht irgendwie im Kopfkino noch an 7 anderen Orten. Und du sagst es auch immer wieder, es klingt so bubiliert. Und ich glaube, wir beide wissen, also ja, das ist es aber gar nicht immer. Also es ist, zwischendurch finde ich es immer mal wieder auch ganz schwierig.
Aber das ist eben, oder da liegt ja auch das kritische Potenzial, weil es gibt immer noch zu viele, jetzt auch, jetzt ist wieder so eine Tendenz, oder? Mystische Disco, mystische Sonnenuntergänge. Es wird einfach so reduziert auf so was, ja, nur so Schönes, Herziges, und das darf es alles sein. Gott ist überall, das ist, also in allen Dingen, sagt Ignatius von Loyola. Mhm. Aber wirklich in all diesen biografischen Entwürfen ist immer eine Kritik an der Macht. Und das ist für mich auch die größte Schattenseite von Religion, wenn sie, und das gilt interreligiös, wenn sie den Menschen Angst machen will, um Macht auszuüben. Und dagegen sind eben Frauen und Männer aufgestanden und haben gesagt, du, keine Institution, auch nicht meine Kirche, kann mir Gott bringen. Gott ist schon in mir. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht Kirche brauchen. Wir brauchen Sozialformen des Glaubens, der Hoffnung, des Widerstandes. Aber der entscheidende Punkt ist, ob Amtsträger da irgendwie ein besonderes Machtpotenzial haben, und das wurde schonungslos heruntergeholt, und darum ist es ja auch eben eine Tragik, dass dann auch nach der Reformation, dass dann eben auch in der evangelischen Tradition, wenn ich denke jetzt Jakob Böhme, dieser Schuster in Görlitz da an der tschechischen Grenze, der ein überzeugter Lutheraner war, und dann sagt er eben, und das ist Mystik, aber das Wort ist auch in mir. Und dann wurde er verfolgt, auch in der evangelischen Kirche, oder? Und Rumi, der islamische Mystiker, oder? Solange der tanzt, die tanzende Derwische, dann geht's ihm noch gut, oder? Und der war im Koran verwurzelt, aber er hat eben aufgezeigt, dass der Koran nicht vom Himmel gefallen ist, und dass wir Allah eben in jedem und jedem von uns, der ist immer schon da, oder? Und das ist der große Unterschied, oder? Und all die schrecklichen Religionskriege, dass man den Native People in Amerika Gott bringen wollte, oder? Also wenn sie da auf eine Hildegard von Bingen und Meister Eckhart gehört hätte, dann hätte das alles nicht stattfinden können. Und das ist noch nicht vorbei.
Aber das ist ja eben genau dieses Gefangensein in irgendeiner Geschichte im Kopf oder in Vorstellungen, Macht, Fantasien, was auch immer, anstatt dieses ehrliche Präsentsein. Und ich glaube, das ist das, was ich meine von, es ist immer mal wieder auch mega schwierig. Ich bin immer mal wieder total in meinem Kopf und in meinen Verstrickungen verstrickt und finde es mega schwierig, da rauszukommen. Also klar bin ich nicht die dann Menschen missionieren geht. Ich mache auch nicht mega schlimme Dinge, aber also weißt du, wie ich meine? Und trotzdem merke ich genau, ich glaube, ich beobachte genau diese Mechanismen in mir selbst drin auch und denke so, shit, aber nein.
Ja, das finde ich auch etwas so, eben finde ich einfach wirklich eine harte Lebensschule. Ich habe ja auch wirklich so intensiv arbeite ich an mir und eben Atemtherapie und dann Psychotherapie, und es hat sich so viel gehäutet und auch dank meinem Verbündeten. Aber es erwischt mich immer wieder kalt, und dann sind diese ganz uralten Muster, ich bin ja da in Hecklingen im Kanton Aargau, so ein kleines Dorf. Zürich war für mich das Ende der Welt, oder? Und jetzt steht am Dorfschild von Hecklingen, willkommen im Großraum Zürich. Aber in diesem kleinen Dorf, oder? Da war immer, was denken die anderen? Eben, es war immer diese Fixierung. Ja. Aber ich habe auch gelernt, das Ethos einer Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit den Schwestern umgeht, oder? Mhm. Und das habe ich ja dann bei meinem Lebensfreund aus Nazareth entdeckt. Das verlorene Schaf, die verlorene Sonne, geh dem nach, oder? Und für mich sind alle Heilungsgeschichten ist eben genau dieser mystische Ansatz, oder? Jesus blickt die Menschen nicht aufgrund von ihren Mängeln an, von ihren blockierten Lebenskräften, sondern er schaut sie mit diesem Blick an, in dir ist eine Selbstheilungskraft, oder? Mhm. Ich bin nicht der Guru, der kommt und kann dich da irgendwie transformieren. Aber ich bin da, diese wunderbare Aussage aus dem Buch Exodus. Gott ist, ich bin, die da sein wird, oder? Mhm. Ich bin da, oder? Aber das heißt nicht, ich werde mit dir deine Probleme wegmeditieren, sondern ich bin als die Kraft, die dir immer wieder aufzeigt, auch wenn du mit 73 wieder mal voll reinläufst und voll im alten Panikmuster bist, sobald du dir dessen bewusst bist, dass du mehr bist als deine Verwundung. Es geht immer eigentlich um dieses Mehrsein.
Ja, genau.
Und es geht darum anzunehmen, dass das bis Open End, dass das immer wieder passieren wird. Oder? Und das ist ja wirklich, viele Mystikerinnen und Mystiker haben ihre Biografie geschrieben und haben eben davon erzählt, was für mich einfach Balsam für die Seele ist, eine Teresa von Avila mit tiefen inneren göttlichen Einheitserfahrungen. Und kurz vor ihrem Tod kann sie noch sagen, weil sie eben authentisch ist, das hat auch etwas zu tun mit Mystik, sie kann sagen, und es gibt Tage, da ich am liebsten davonlaufen möchte, weil mir alles zu viel ist, oder?
Auch sie?
Ja.
Das beruhigt mich jetzt auch unendlich. Nein, wirklich.
Doch, und ich sammle, oder das ist so mein Blick, oder das ist so ein Riesenpotenzial, und das liest ja dann jede und jeder die Texte mit seiner Brille, oder? Aber ich frage eigentlich immer, wie geht's der Mystikerin am Montagmorgen?
Genau, das ist so eine geniale Frage, die ich gelesen habe in diesem Buch. Ich dachte, ja genau, okay, und wie geht's dir am Montagmorgen? Also, wie geht's uns am Montagmorgen? Oder.
Ja. Und das heißt nicht, ich finde es toll, die Highlights jetzt eben in diesem Bild Wochenende, dass wir da ausflippen können und tanzen können und Feste feiern. Aber am Montagmorgen muss ich um 6 Uhr aufstehen und kriege ich meinen Zug und alle diese Fragen, oder? Und wer dann mit Kindern unterwegs ist, oder? Also da ist man ja in Bruchteil von Sekunden, ist diese ganze Vorstellung, ich will mich zentrieren, ist absolut in höchster Gefahr, oder?
Ja.
Und da geht es darum, eben auch wirklich in diesem alten Wort barmherzig, eben ein großes Herz auch für sich zu sagen und sagen, es gibt Momente am Montagmorgen, wo es mir gelingt, und es gibt Momente, wo ich einfach durchgewirbelt werde.
Ja.
Und ich kann das aufzeigen als jemand, der seit 30 Jahren diese Texte liest, das ging allen so. Und das fasziniert mich, dass auch wirklich groß Erleuchtete, das ist, wenn ich jetzt denke, in der buddhistischen Tradition, das ist wirklich eine Kernaussage von Buddhismus, dieser Anfängerinnengeist. Also mit 93 werde ich immer wieder klein anfangen. Und dann ist das die Spur zu meinem Lebensfreund aus Nazareth, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das heißt nicht kindisch werden und das heißt auch nicht Regression, sondern es heißt immer wieder annehmen, dass ich das nicht haben kann und es gelingt etwas im Leben und ich darf auch scheitern.
Mhm.
Das ist so, oder ich umfasse ja die ganze Spiritualität, die ich auch entworfen habe, ist für mich eine große Erlaubnis, unvollkommen sein zu dürfen. Und das verdanke ich diesen Lebensentwürfen, weil ich bin anders konditioniert und noch mehr auf die Zähne beißen und noch mehr Mühe geben und darum bin ich zusammengebrochen.
Ja, ich glaube, dieser internalisierte Perfektionismus, der ist unendlich stark, oder? Wenn ich nicht perfekt bin, dann habe ich keine Daseinsberechtigung quasi.
Genau.
Das ist mega brutal.
Ja, und das ist heute hochaktuell, also diese Selbstoptimierung.
Ja,
also früher haben uns die Kirche noch unterdrückt, jetzt machen wir es freiwillig selber. Das sage ich dann mit meinem Humor, oder? Aber das tut mir weh. Und da ist auch eine Resonanz, wo viele jüngere Menschen mir schreiben, weil sie eben merken, ah, der hat auch Burnout erlebt. Und das ist wirklich nicht einfach.
Mhm.
Leben, Beziehung, Beruf zu gestalten. Und dann kommt diese zentrale mystische Frage, und wo ist der Raum für dich selber, oder? Mhm. Und der ist eigentlich, wenn wir gefordert sind, ist die Gefahr nach wie vor groß, dass der über die Klinge springt.
Absolut, ja. Oder? Und wenn ich so die Beispiele anschaue, vielleicht sind es nicht alle, die du gesammelt hast, aber viele Musikerinnen und Musiker waren dann doch. Sie sagen, es ist im Alltag, es ist zmitzt im, keine Ahnung, auf dem Dorfplatz, wo auch immer, im stinkgewöhnlichen Alltag. Und sie sind aber dann doch oftmals Mönche, Nonnen, alleine. Mhm. Ich frage mich, und ich meine, das ist für mich im Moment gerade hochaktuell, darum frage ich das, wieso, ist es denn, eben, und du sagst auch so in Beziehungen mit Familie und so weiter, ist es das Erste, was verloren geht, diese, der Platz in mir drin oder die Stille in mir drin, weil ich muss noch dort und hier und sowieso. Ist es denn möglich, wirklich ein normales Leben zu leben als Mystikerin, als Mystiker? Also weißt du, ganz in den Verstrickungen der Welt zu sein, ohne ganz drin zu sein.
Also ich bin fest überzeugt. Aber wie du sagst, oder, diese alten weisen Frauen und Männer, die haben meistens in eher zölibatären Formen gelebt. Man muss aber auch sofort sagen, ich war auch im Kloster. Und im Kloster kann ganz viel Stress sein. Aber es ist natürlich sehr strukturiert im Kloster. Mhm. Und es ist halt so Selbstversorgung, oder? Mhm. Man hat den Garten, es ist alles nahe, das ist nicht eine Stunde pendeln. Mhm. Aber trotzdem ist es für mich einfach zu billig zu sagen, ja, für die war es einfach, weil wenn ich jetzt an den Meister Eckhart, der war in Erfurt, dann war er, weil die Leute gemerkt haben, der hat so eine Resonanz, und dann war er zwischen Erfurt, Köln, Straßburg, Paris unterwegs. Und das waren Tagesmärsche. Mhm. Und die waren auch lebensgefährlich, überfallen zu werden. Und dann wurde er im eigenen Orden, ist Mobbing passiert. Mhm. Also die Themen, eben, es sind andere, wir leben in einer anderen Welt und wir haben keine andere als die, die wir heute haben. Aber die großen Herausforderungen, die finden sich biografisch auch bei diesen Entwürfen. Aber ich habe ja selber dann durch meine eigene Biografie, aber auch eben dank einer Dorothee Selle oder Jörg Zink, die in der evangelischen Tradition als verheiratete Familienmenschen Mystik eben rehabilitiert haben, oder? Und ich versuche es eben als schwuler Mensch, sage ich heute selbstbewusst, ich bin katholisch verheirateter schwuler Priester, und ich will aufzeigen, dass ich ein mystischer Mensch sein kann. Mhm. Und nicht, weil ich jetzt ein besonderer Exot bin, sondern ich behaupte, jede und jeder kann das. Mhm. Das ist in uns ganz tief angelegt. Mhm. Aber zugleich ist ja die Realität mit dieser grausamen Gewalt, die wir erleben, diese innere Kraft, die kann zu betoniert sein. Und dann sind wir eben im Außen, oder? Mhm. Und darum geschieht so viel Schreckliches. Mhm. Aber ich frage mich eigentlich fast jeden Tag, darf ich noch an das Gute im Menschen glauben, oder? Und dann habe ich eine Etty Hillesum, die ich neu ins Buch hineingenommen habe, eine 29-jährige jüdische, lebensfrohe, temperamentvolle Frau in Amsterdam. Und ich habe letztes Jahr das Durchgangslager besucht, in der Nähe von Groningen, wo sie zu einem Engel wurde, weil sie im Wissen, dass sie in Auschwitz umgebracht wurde und ihre Eltern, ihre beiden Brüder wurden umgebracht. Und dann eine Frau, die nicht eine explizite religiöse Sozialisation hat, oder? Und die kann dann sagen, und trotzdem finde ich das Leben schön und sinnvoll, oder? Wow. Und dann denke ich, dann bleibt mir die Luft weg. Ja. Denke ich, wie kann jemand angesichts von Auschwitz das sagen, oder? Mhm. Und das heißt aber nicht, dass sie am anderen Tag wieder hochdepressiv ist und erschöpft ist. Und es ist eben beides.
Beides, ja genau.
Es ist beides, oder? Und darum, wenn jemand mich fragt, wenn ich so eine tolle Aufführung hatte Und dann fragt mich jemand, wie geht's dir? Und dann sage ich, ich bin kraftvoll erschöpft. Und das ist für mich Mystik.
Ja.
Und das ist sehr alltagsnah, dass ich mich nicht abwerte, zu merken, das tut mir so gut, aber mein Körper kommt nicht mit, oder? Mhm. Das kann man bei Hildegard von Bingen, die hatte so geniale Visionen, dass ihr Körper immer wieder schlapp gemacht hat, weil er hat das nicht verkraftet. Mhm. Und da finde ich, da können wir so viel lernen, weil wir sind so dualistisch geprägt, eben entweder geht's mir gut oder es geht mir einfach total mies. Und dann kommt eine Dorothy Sölle und sagt, ein mystischer Mensch ist grenzenlos glücklich und immer in Schwierigkeiten. Und das wiederhole ich mir jeden Tag, weil sobald ich die Schwierigkeiten spüre, denke ich, jetzt habe ich was falsch gemacht.
Genau.
Heute bin ich nicht genug mystisch, oder? Und das ist völlig daneben, weil es wird aufgezeigt, natürlich in einer mittelalterlichen, klösterlichen Welt, aber die Themen, es sind die Menschheitsthemen, oder? Und für die war das Leben genauso lebensbedrohlich, wie es heute ist. Mhm. Natürlich konnte man damals die Welt nicht in die Luft jagen, atomar. Aber für die Lebenserfahrung, und das war ja zum Teil sehr eine enge, und eben, oder die ganze Geschlechterfrage. Also, und es wurden ja eben eine Marguerite Bochet, die ich auch sehr verehre, die vor dem Pariser Rathaus verbrannt wurde, weil sie einfach gesagt habe, und Gott ist in mir. Und kein Kardinal kann mir Gott bringen. Und weil sie den Mut hatte, das zu sagen, und weil sie genial ihre inneren Erfahrungen aufgeschrieben hat, hat sie mit ihrem Leben bezahlt. Mhm. Und darin ist sie sich selbst treu geblieben, im Auf und Ab und nicht im irgendwann habe ich's und jetzt bin ich durchmeditiert, oder?
Ja, das ist so eine Falle. So irgendwann wird alles, bin ich gleichmütig und es ist immer in der gleichen Frequenz. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Es wäre auch langweilig, oder? Also nicht so lebendig.
Ja.
Wenn wir vielleicht nochmals zurückkommen zur Frage, wie fühlt sich eine Mystikerin, ein Mystiker am Montagmorgen? Auch die Frage, was bedeutet es denn, wenn Gott in jedem Moment in mir geboren wird? Neu geboren wird, was sind die Konsequenzen davon? Oder wie zeigt sich das vielleicht in deinem Leben?
Mhm. Eben, es ist so, ich mag auch die Psalmen, aber ich habe die alle neu geschrieben, weil da sind für mich Horror-Gottesbilder, oder? Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, ich wiederhole mir jeden Morgen, sage ich mir, ich suche dich nicht mehr, du bewohnst mich seit immer. Mhm. Du meine Segenskraft, oder? Und also jetzt im Aussprechen, ich habe Gänsehaut.
Ja.
Weil für mich heißt das, ich muss es nicht alleine schaffen. Es kommt auf mich drauf an, aber es hängt nicht von mir alleine ab. Oder?
Mhm.
Und da kommt das, was ich Übung, aber man kann, wenn jemand nicht gern das Wort Übung hat, dann kann man auch von Rhythmus sprechen, oder? Also, und für mich ist das, dass ich mir das wiederhole, also ich hole mir das, was mich stärkt, oder? Mhm. Also ich höre ja den ganzen Tag, man kann eh nichts machen, oder? Das ist für mich im Moment die große Versuchung, dass wir meinen, und die warten nur, oder? All diese Horror-Autokraten, die wollen, dass wir glauben, wir können nichts mehr machen, oder?
Mhm.
Und das ist genau der Punkt, oder, wo die Mystikerin sagen, du kannst unendlich viel machen, wenn du in deine Kraft hineingehst und wenn du aber eben merkst, in meiner Kraft ist auch eine göttliche Kraft. Oder wenn ich jetzt das als christlicher Mensch sage, ich, es ist eine schöpferische Kraft, es ist eine Selbstwerdungskraft und es ist die heilende Geistkraft.
Mhm.
Also Hildegard von Bingen, jetzt im Frühling, ich saug das auf, diese Grünkraft, oder?
Ja.
Und darum ist die Schöpfung natürlich und in der Natur sein. Und das ist auch so mein Thema, Bäume sind meine spirituellen Begleiter. Oder? Ich umarme Bäume und ich spüre so eine Urkraft.
Mhm.
Und dann ist das eben nicht nur die Kraft der Natur, sondern darin ist der die heilende Geistkraft.
Mhm.
Und ich brauche diese Erinnerung, Und dann wird meine Schulter leichter, weil halt diese alten Mustern eben noch mehr und mache ich jetzt wirklich genug und so, oder? Die sitzen bei mir so tief. Also ich habe das Gefühl, ich bin pränatal geimpft worden. Auch es genügt nicht und du musst noch mehr.
Ja.
Und das ist so das Heilende, eben am Montagmorgen, und das wiederhole ich mir den ganzen Tag. Du bewohnst mich seit immer. Dann spüre ich die Kraft, aber das heißt nicht, dass ich eine Stunde später, wenn ich bei einem sterbenden Kind bin, dass das alles wieder bröckelt. Mhm. Mhm. Weil da geht es dann eben um Leben und Tod, und dann ist alles wieder, ja und jetzt, und dieses wunderbare Kind, und warum darf das jetzt nicht leben? Und da will ich auch mittendrin sein, und ich will, dass das eben auch wieder erzweifelt werden muss. Und das finde ich wirklich in diesen Texten.
Mhm. Keine Ahnung, im Herzen ist die Mystik einfach das Leben von diesem Paradox, nicht? So, alles ist Gott, und manchmal fühle ich mich total separat davon, oder manchmal sehe ich das einfach auch nicht.
Ja.
Und ja.
Ja. Also man kann das wirklich auch sprachwissenschaftlich aufzeigen. Und ich habe das wirklich gelernt, dass etwas Befreiendes ist nicht dieses Entweder-Oder, sondern es ist eben das Paradoxe, oder? Mhm. Ich bin, glücklich bin ich, wenn ich jeden Tag auch unglücklich sein darf. Es sind alle diese Formulierungen, oder? Mhm. Und bis hin zur großen Frage, dass ich eben, Leben ist immer auch Sterben, oder? Wir sterben ja jeden Tag viele kleine Tode.
Ja.
Wir haben diese Vorstellung, und dann ist diese Enttäuschung, und dann ist diese Frustration. Und wenn das Leben in Fülle ist, um jetzt eben auch das Johannesevangelium zu zitieren, und viele mein Leben in Fülle sei Friede, Freude, und dann sind wir verloren, weil dann wird alles andere, was wird abgespalten.
Genau, ja, genau.
Und dann kommen wir in diese Negativ, oder? Und das ist auch in der Geschichte der Spiritualität, geht es eigentlich darum, nicht in diesen Negativmustern zu sein, sondern in diesem Paradox und in diesem, es gelingt und ich scheitere. So ist Leben. Mhm. Und darin, also Gott ist ja nicht Mensch geworden in einer heilen Welt. Das war ein brutales Unrechtssystem. Mhm. Und das heißt nicht, dass es dann immer noch genug schwer ist, wenn mich das Schwere trifft. Aber ich finde da eine echte Lebenshilfe. Aber daran müssen wir auch sprachlich, das ist mir auch ganz wichtig, eben, wir müssen sprachlich an dem arbeiten. Weil, um es auf den Punkt zu bringen, ob ich ein Leben lang immer wieder sage, ich kann das nicht, oder ob ich sage, ich kann das noch nicht, das sind Welten.
Ja.
Aber ich sage dir, ich hab jahrelang an diesem, bis ich dieses noch hineingebracht habe. Es sind vier Buchstaben. Aber wenn du konditioniert worden bist, zu sagen, ich kann das nicht,
ja, genau,
und dann schnallst du, das wäre ein anderes Lebensgefühl, aber du sprichst weiter im alten Muster.
Ja.
Und darum ist das eben, Mystik ist immer Stille als Kraftquelle, und es ist immer an der Sprache arbeiten. Mhm. Ob ich jahrelang sage, führe uns nicht in Versuchung, oder ob ich sage, führe uns in der Versuchung.
Ja.
Und darum haben sie auch biblische Gebete, haben sie verändert. Nicht, weil sie die Bibel eben verraten wollen, wie das eine enge Spiritualität, sondern weil sie sagen, gerade weil mir die Bibel wichtig ist, darf ich sie nicht wörtlich nehmen, sondern ernst.
Mhm. Und diese Arbeit mit der Sprache hat ja auch, das höre ich zumindest so, das spüre ich so, auch einen sehr körperlichen Aspekt im Sinn von, eben wenn ich sage, führe uns in der Versuchung, hat es eine andere Schwingung in meinem Körper. Oder auch, ich kann das noch nicht, fühlt sich anders an in mir, statt ich kann das nicht.
Also ich spüre es sofort körperlich.
Genau,
Oder wenn ich sage, es kommt auf mich drauf an und es hängt nicht von mir ab. Ich spüre das körperlich. Es geht eigentlich immer um meine Entlastung. Es geht einfach darum, diese Ego-Falle, oder? Und das ist ja auch ein Thema, wo viele Menschen sich schwer tun, oder? Weil das wird dann zum Teil auch in den Texten natürlich in einer alten Sprache, wo dann gesagt wird, das Ego muss absterben. Mhm. Und dann kriegen wir Panik. Aber es ist etwas anderes gemeint, weil wenn ich nur in der Ego, in der Ich-Ebene bleibe, dann werde ich nicht glücklich, weil wir sind mit all unseren Poren sind auf etwas Dialogisches, auf ein Du angelegt. Mhm. Und darum ist dieses, oder wenn Niklaus von Flü, wenn der sagt, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir, oder? Dann schreibt mir immer wieder Leute, ja, aber wer bin ich dann noch, wenn, oder? Und dann kommt eben wieder der Billy Elliot mit dem unser Gespräch, weil ich das genial finde in dieser Filmszene, wo er sagt, es ist wie wenn ich verschwinden würde. Und dieses Verschwinden ist eben nicht, es ist wie der Verzicht. Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt mir die Kraft des Einfachen, des Ursprünglichen. Ich entdecke wieder, was das eigentlich für ein Wunder ist. Mhm. Und Sterben ist eben nicht, dass ich dann ein mieses Leben habe, sondern es ist, dass ich immer wieder neu auferstehe. Das ist ein täglicher, das ist für mich archetypisch. Wir sterben jeden Tag und wir stehen wieder auf. Und für mich gilt das dann natürlich schon auch über den Tod hinaus. Mhm. Der Tod ist für mich nicht das Ende, sondern das ist ein Übergang in das, was wir jetzt schon erleben. Mhm. Und darum sagen eben mystische Menschen immer wieder, bleib nicht in mich, aber entscheidend ist, dass sie zuerst gelernt haben, ich zu sagen. Weil ich habe auch nicht gelernt, ich zu sagen. Und darum bin ich zusammengebrochen, weil ich immer hilfloser Helfer war. Und das ist eben das Geniale. Du kannst nur selbstlos werden, wenn du zuerst selbstbewusst bist.
So gut. Ein weiteres Paradox, nicht?
Ja, da haben wir wieder, oder?
Ja.
Also es ist, und darum wurden sie im Extremfall umgebracht, weil sie haben eben gesagt, ich kann das auch und ich brauche da nicht den Pfarrer dazu, aber ich brauche andere, um den Glauben zu feiern, und dann braucht es priesterliche Frauen und Männer.
Ja, ja, ja.
Aber nicht, weil die dann was geben können, sondern wir feiern das Paradox, oder? Ja. Also wenn ich Abendmahl feiere, dann ist das für mich dieses Paradox, oder? Ich breche etwas, oder? Und dann kommt Leonard Cohen, there is a crack in everything, oder? Mhm. Den habe ich ja neu hineingeholt, weil ich eine mystische Spur bei ihm entdeckt habe. Eben, das ist für mich, das ist so genial. Also das Licht kann nur durch einen Riss. Und wenn ich im Abendmahl das Brot breche, dann ist das eigentlich eben in dieser Menschengeste, Brot brechen, das ist dann nicht etwas Christliches nur, aber dann diese christliche Deutung in meiner Zerbrochenheit, oder? Mhm. In meinem, in den all meinen Verwundungen, oder? Da bricht das Göttliche neu auf, oder? Und da wirst du zu dir selbst entlassen, indem du selbstbewusst sagst, das mache ich und das mache ich nicht mehr mit, und indem du selbstlos wirst und indem dich immer wieder lässt, damit du neu erfüllt werden kannst, weil wenn du nur immer um dich kreist, dann wirst du todunglücklich.
Ja, ja. Oh, wow. Ja.
Es tut dir gut, dass du hörst, ja. Oder wie?
Ja, ja, es ist, du sagst es, oder? Man kann es, du musst es immer wieder hören. Und ich höre dir zu und denke so, ja, voll, ja, stimmt, ja, genau. Und es sind wie so, ich glaube, es sind genau diese Worte, die ich heute hören muss. Darum. Merci vielmals. Nein, und es ist, ja, es hat so eine, was ist es? Es hat so eine Kraft eben in diesem immer wieder von neuem Sehen. Es ist genau, es ist in den Wunden. Und das berührt mich gerade sehr. Mm-hmm. Genau. Puh.
Ja, das ist ja auch, oder? Meine, ich habe ja mit 38 dann erfahren, dass ich mit 6 Jahren sexuelle Gewalt erfahren habe. Mhm. Und um zu überleben, musste ich aus dem Körper aussteigen oder durfte ich. Und ich konnte nur überleben, indem ich das total verdrängt habe, oder? Und dann bricht auf einmal dieses ganze ekelhafte, grausame in mir auf. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe das ganze 38, das ganze Leben verpasst, ist alles ja. spät, oder? Und jetzt mit 73 kann ich sagen, ich habe das ganze Leben vor mir, oder? Und das ja. hat aber etwas zu tun, die Wunden zu umarmen. Und darum, ich bin leidenschaftlich gerne Christ, weil der Auferstandene sich mit seinen Wundmalen
ja.
zeigt.
Ja.
Und das ist ein christlicher Mensch, oder es ist ja dann, jeder Mystikerin und Mystiker hat innere Erfahrung und dann gibt es verschiedene Sprachspiele,
mhm.
oder?
Mhm.
Und ein buddhistischer Mensch deutet das anders, mhm. oder? Und dann kommt ein Leonard Cohen, der ist a crack in everything. Und ich als christlicher Mensch sage, das ist dieses arsche Bild, mhm. der verwundete Heiler, oder?
Ja, genau. Genau.
Und das war für mich lebensrettend. Ja. Ich war suizidal. Ich wollte nicht mehr. Das war so grausam. Und dann zu hören, darin eben da Verbündete zu finden und merken, und das heißt aber nicht, das ist auch so wichtig, oder? Ich muss nicht das Leiden suchen und verherrlichen darf ich schon gar nicht. Das sind für mich alles Zerrbilder von Spiritualität. Und da haben wir natürlich auch einige Brocken in diesen alten Geschichten, weil die waren natürlich alle Kinder ihrer Zeit.
Klar, ja.
Oder? Und darum sage ich, wir müssen das sehr kritisch lesen, oder? Und aber ich bin, das ist meine tiefe Lebenserfahrung, die Liebe und das Leiden, das sind unsere Verwandlungskräfte, oder? Und mit Liebe sage ich dann auch, das ist nicht nur jetzt Nächstenliebe oder Freundschaftsliebe, sondern das ist auch die erotische Kraft.
Mhm.
Das ist ja auch ein Riesenthema, Eros und Spiritualität zu verbinden. Das wäre mal ein anderes Thema.
Ja, genau. Ja, und ich glaube aber, es ist auch Liebe und Leiden und wie nah das beieinander ist, oder? Und wie nah alles, also es ist eigentlich letztlich, für mich ist es wirklich immer wieder das Sehen, es ist letzten Endes, es ist dasselbe. Und es ist in manchen Momenten wie heute offensichtlich, ist es einfach unendlich so berührend und es ergreift mich so und es ist mega schön eigentlich. Mhm. Aber dann auch so ein bisschen, huch, was machst du jetzt da in diesem Tonstudio?
Also, aber, und das sind ja die Tränen, oder? Also genau. Ich finde, die Tränen sind ja dann ein Ausdruck eigentlich von, also die Tränen sind für mich so wie das Grundwasser der Seele, oder? Also dadurch wird ausgedrückt, da fließt was, oder? Das berührt mich, oder?
Genau.
Und das ist ja auch, darum, das taucht ja auch immer in all meinen Büchern auch, Ermutigung, Tränen fließen zu lassen und nicht Entschuldigung, oder? Sondern das ist eigentlich der höchste Ausdruck von was in uns passiert, oder? Ja. Und wir werden im Schönen, werden wir eben auch zu Tränen berührt.
Absolut.
Im Schweren auch.
Ja. Ja.
Und dann haben wir wieder die Verbindung und um das geht's. Und das nenne ich Mystik als Lebensstil.
Merci vielmals.
Ja, gerne.
Wir könnten gut da noch Stunden anfügen, aber vielleicht machen wir es einfach wieder mal.
Sehr gerne. Danke vielmals.
Jers Stutz war das im Gespräch mit mir, Lila Sutte. Jers Aussagen über «Jeder Tag ist voller Sterben» knüpfen wunderbar an die letzte Folge mit Sarah Nicht. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann mach das doch gleich. Und wenn du die neuen Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonnier uns doch. Und, nochmals und, wenn du uns auch noch eine Bewertung geben magst, wäre das unglaublich super. Das hilft nämlich anderen, unsere fantastische Nische zu finden. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen wieder mit Sarah. Ich freue mich darauf. Bis dahin, habt's gut. RefLab.